Herzlich willkommen zur neuen Folge von Bros Before Midnight. Heute mit mir, Philipp, und mit Nick. Wir sprechen heute über ein buntes Portfolio an Themen, unter anderem über unsere Hörgewohnheiten, sprich, was für Plattformen horchen wir, was für Arten von Content konsumieren wir, und wir driften eventuell nur ein bisschen in Film und Serien ab und geben da noch ein bisschen Feedback. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt es. Und hinterlasst uns bitte eine Bewertung und ein Feedback auf alle gängigen Plattformen. Hallo Nick.
Servus.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Im Moment geht's mir nicht so gut, weil ich war gestern auf einer Hochzeit bis 3 und haben wir arg getanzt, arg gegessen und arg getrunken. Ich habe nicht so viel arg getrunken, aber trotzdem viel gegessen und viel getanzt. Und weiß nicht, wir waren irgendwann einmal um 4 Uhr, glaube ich, daheim, und dann sind wir ins Bett gesprungen. Und dann heute mal 11 sind wir wieder aufgewacht.
Das klingt ereignisreich.
Ja.
Ich habe auch, habe ich dir geschrieben vor ein paar Tagen, meinen Influencer-Moment gehabt.
Ja.
Shoutout an die Lester-Schwestern, die meinen Kommentar in der Episode gefeatured haben.
Ja, voll.
Was ich da noch nicht erzählt habe, ich reite die Hype-Welle.
Reitest die Hype-Welle?
Richtig, ich habe das natürlich gleich einmal verwendet und habe im Lester-Schwestern Subreddit einen Thread gemacht, dass ich im Podcast gefeatured worden bin, AMA, also so Ask Me Anything.
Ja.
Und jetzt kriege ich halt laufend irgendwelche belanglosen Fragen, wie ich mich jetzt fühle, was ich zum Abend gegessen habe. Es ist einfach genial, und ich antworte einfach in der maximalen satirischen und dummen Möglichkeit. Also ja, macht mir sehr viel Spaß. Vielleicht verirrt sich hier irgendjemand, der das auf Reddit oder so gesehen hat einmal und hört unseren Podcast.
Bestimmt, eines Tages werden es alle hören.
Genau. Ja, letzte Woche haben wir Urlaub gehabt, gefühlt. Wir haben es nicht angekündigt, aber es ist ja einfach nie ausgegangen, dass wir eine Folge aufnehmen. Mhm. Darum holen wir das jetzt wieder nach. Über was sprechen wir heute?
Kurz einen anderen Punkt zuerst. Wir haben uns ja mal die Frage gestellt, ob wir die Sprache auf Hochdeutsch umwechseln.
Ja.
Ist das aktuell nur ein Plan?
Ja. Sollen wir das direkt umsetzen?
Dann können wir ja ab sofort Hochdeutsch sprechen.
Alles klar. Wird sicher etwas schwieriger, aber...
Für mich auf keinen Fall. Ich spreche Hochdeutsch quasi... regulär, jeden Tag.
Ja, Hochdeutsch per se ist für mich nicht das Problem. Es ist einfach nur, mit jemandem zu sprechen, mit dem ich es gewohnt bin, Oberösterreichisch zu sprechen, sehr, sehr weird und ja, ungewohnt. Aber generell so beim Zocken ist es absolut kein Problem, so in ein leichtes Hochdeutsch reinzusliden.
Ein leichtes Hochdeutsch.
Genau.
Ja, mein Punkt war, also ich habe... ja, aufgrund der Arbeit mir einfach angeeignet, konstant Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt auch durch meine Freundin spreche ich zu Hause konstant Hochdeutsch. Und nur wenn ich Menschen face-to-face treffe, wo ich weiß, dass die auch Dialekt oder irgendwelche anderen umgangssprachlichen Gebräuche haben, spreche ich dann auch meine eigene Mundart. Aber ansonsten fällt es mir eigentlich gar nicht schwer, einfach Hochdeutsch zu sprechen. Auch gestern auf der Hochzeit im SUF habe ich mit den Leuten auf Hochdeutsch gequatscht.
Ja, ich glaube, das ist leichter, wenn man einfach in Deutschland ist und umgeben von Menschen ist, die Hochdeutsch sprechen. Hier ist es ist einfach ein bisschen weird, eben mit dir zu jetzt eben, dass sich das einfach so ändert. Aber wir haben das Feedback bekommen, dass wir einfach uns sehr stark auf Oberösterreich limitieren mit unserem Dialekt, und darum versuchen wir das jetzt so gut wie möglich umzusetzen. Gerne auch Feedback, wenn das überhaupt nicht ankommt, weil im Endeffekt, ja, es muss für alle passen und wir gehen aufs Feedback ein.
Genau.
Ja.
Lasst es uns einfach so betrachten, dass diese Episode eine Testepisode ist auf Hochdeutsch.
Genau.
Und wenn die komplett daneben liegt, dann können wir von da wieder weitergehen.
Richtig. Geht ja um nichts.
Genau. Zum heutigen Thema. Vielleicht kann ich das so einleiten. Gestern auf der Hochzeit ist mir aufgefallen, wie wichtig die Skills eines DJs sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber grundsätzlich, wenn man auf der Tanzfläche steht und tanzt, dann baut sich so ein gewisser Hype-Moment auf, wo alle halt voll irgendwie am Shaken sind und tanzen wollen und einfach voll irgendwie ausrasten wollen. Und wenn das Lied im Anschluss dann nicht passt, dann stirbt die Tanzfläche, dann gehen alle weg.
Ja.
Und das war gestern, glaube ich, konstant der Fall. Also da gab es Lieder, die waren richtig, richtig gut. Alle wollten tanzen, alle sind ausgerastet. Und dann kam direkt danach so, keine Ahnung, I Want It That Way von Backstreet Boys. Und dann wieder da drauf ein hartes Techno-Lied. Und dann wieder da drauf Summer of 69. Und dann wieder da drauf irgendwas anderes. Und das war so nervenzerrend und frustrierend für mich, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, dann tanze ich einfach nicht mehr, sondern nur, wenn diese einen Lieder kommen, die mir fallen. Und das war, boah, das war furchtbar. Und das leitet vielleicht schon ein Thema ein. Es geht ums Thema Musik und auch Hörverhalten. Und vielleicht bin ich ja da irgendwie alleine der Einzige, aber ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten damit, wenn die Musik nicht harmonisiert, also die unterschiedlichen Lieder untereinander nicht harmonisieren, dass die wie, keine Ahnung, komponiert sind, dann habe ich ein Problem, dass ich da irgendwie dazu tanze. Und dementsprechend habe ich auch zum Beispiel Probleme, irgendwie zu, ich sag mal, Kuschelrockmusik zu laufen. Das passt dann einfach in dem Moment für meine Stimmung nicht. Und deswegen habe ich mir für mein privates Leben überall Playlisten angelegt für jede mögliche Aktivität, also zum Zocken, zum Arbeiten, zum Chillen. Oder bestimmte Playlisten beziehen sich speziell nur auf Genres. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also das mit dem DJ ist 100% richtig. Also wir haben vor 2 Jahren geheiratet und uns war es einfach wichtig, dass das mit dem DJ passt, weil es gibt ja Millionen von DJs und wir waren halt davor auf einigen Hochzeiten, weil das einfach so ein Thema war bei uns im Freundeskreis. Und das war einfach teilweise wirklich Horror, wenn der DJ einfach schlecht ist. Also wenn du merkst es einfach, wenn er entweder keine Stimmung aufbauen kann oder wie du eben gesagt hast, dass einfach die Liederübergänge nicht passen. Und ja, ich glaube, Kritik gibt es immer. Man kann, glaube ich, nicht alles hundertprozentig richtig machen, aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass das einfach vom Flow her hinhaut und dass nicht andauernd die Tanzenden herausgerissen werden, weil dann haben die irgendwann keinen Bock mehr und dann gibt es einfach wirklich keine Stimmung. Und das sehe ich 100% so wie du. Von den Playlists, das ist bei mir anders, weil ich höre eigentlich 90%, wenn ich Musik höre. Also ich habe so eine Pyramide an Musik oder an Audio-Inhalten, die ich konsumiere. Das heißt, das ist zum einen Musik, das höre ich zum Duschen oder in der Arbeit oder keine Ahnung, einfach wenn mir danach ist. Aber viel mehr höre ich im Podcast beziehungsweise Audiobooks. Also ich habe so Phasen, wo ich sehr viele Hörbücher höre. Die verdrängen dann für mich alles, weil ich einfach wissen will, wie die Story weitergeht. Das liegt einfach daran, dass ich nicht lese. Also ich finde, Lesen ist ein Skill, den man sich entweder behalten oder aneignen muss. Mir zum Beispiel geht es so, wenn ich lese, dann werde ich sehr müde und habe dann einfach keinen Bock mehr. Und dann fallen mir die Augen zu und ich will einfach nur schlafen. Das führt bei mir dazu und ich habe auch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also ich merke das, wenn ich einen Artikel oder so durchlese, dass ich einfach abdrifte. Das hängt sicher mit dem Social-Media-Konsum zusammen und ich glaube, das ist ein Skill, den man sich aneignen sollte und den man sich erhalten sollte. Also mein Ziel wäre es, im nächsten Jahr mehr zu lesen und das aktiver zu praktizieren. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Episode. prinzipiell, und der dritte Punkt, also ich höre halt Musik, Audiobooks und Podcasts. Und bei Podcasts ist es einfach für mich so, ich habe eine Handvoll Podcasts, die ich wöchentlich höre, die werden über meinen Podcatcher reingeladen. Das ist übrigens Castro, eine hervorragende App fürs iPhone. Und das deckt eigentlich alle meine Needs ab, weil ich fahre ungefähr eine halbe Stunde pro Tag mit dem Auto. Und da höre ich einfach durchgehend Podcasts oder telefoniere. Und sonst eben Musik, nur eben, wie gesagt, zum Duschen und so weiter und so fort. Und da ist es aber auch so bei mir, ich habe meine Lieblingssongs bei Spotify, also die mit dem Herz markiert sind. Und da markiere ich halt alles, worauf ich Bock habe. Ob das jetzt irgendwie Hip-Hop ist oder Rock oder Metal oder Pop oder was auch immer. Es ist mir eigentlich relativ egal. Letztens haben wir über K-Pop gesprochen, dann hat mir heute auch ein K-Pop-Song gefallen, den habe ich auch geliked und den höre ich halt dann. Und dann drücke ich entweder, je nachdem wie viele Songs ich gerade neu habe, höre ich die in der Reihenfolge, wo ich sie hinzugefügt habe. Und wenn ich das abgehört habe, also wenn ich einfach nicht mehr so massiv Bock drauf habe, dann wechsle ich auf den Shuffle-Modus und höre halt meine Lieblingssongs im Shuffle. Und da sind halt dann Songs von 2013 und Songs von dazwischen. Genau. Und wenn ich aber zum Beispiel jetzt im Work-Mode bin, dann kann ich das nicht hören, weil da halt einfach dann quasi ein Taylor Swift-Song auf einen Five Finger Death Punch-Song trifft und das einfach in der Arbeit nicht gut performt und einfach auch nicht gut ankommt. Und da höre ich dann irgendwie Deep House-Playlisten oder so. Also so Songs, die nicht so unbedingt Emotionen auslösen und einfach im Hintergrund laufen können und dich nicht ablenken. Oder wo so Beats to Think To, da gibt es so kurierte Playlists von Spotify, die sind hervorragend, wenn man irgendwie produktive Arbeit machen möchte und sich nicht ablenken lassen will, aber trotzdem ein bisschen berieselt werden möchte mit Musik.
Wie hörst du denn Musik auf der Arbeit? Hast du Kopfhörer auf oder lässt du die über irgendwelche Lautsprecher laufen?
Wir haben so einen Bose Soundtouch oder so heißt der, glaube ich, der eine Spotify-Integration hat und über den steuere ich mit Spotify.
Okay.
Also wenn jeder zuhören möchte, wenn jetzt zum Beispiel gerade irgendwie Leute Besprechungen haben oder so, dann mache ich die AirPods rein und gebe mir da Musik drauf, damit ich einfach abgeklinkt bin von dem. Und früher, also ganz am Anfang, habe ich dann auch noch so Over-Ear-Kopfhörer gehabt, das sind dann so Bose Noise-Canceling-Dinger, aber ja, ich bin sehr eitel mit meinen Haaren und mag das eigentlich nicht, wenn ich den Bügel über den Bügelabdruck am Kopf habe. Und mittlerweile, wie gesagt, seit den AirPods Pro finde ich, das sind einfach meine Go-To-Kopfhörer für alles. Also ja, die haben in meinen Augen super Noise Cancelling. Ich kann mit denen reisen. Sie sind vom Klang her vollkommen ausreichend für mich. Ich bin jetzt nicht irgendwie audiophil und höre nur Lossless oder so. Also das ist absolut nicht mein Anspruch. Ich bin eher der Convenience-Hörer und ich mag das, dass die kabellos sind, dass die immer vollgeladen sind, der Akku hält gefühlt ewig. Werden öfter mal kaputt gefühlt. Also ich finde es von der Verarbeitungsqualität her, also oder von der internen Qualität nicht so geil. Also meine zumindest mussten schon oft ausgetauscht werden. Es gibt auch ein aktives Austauschprogramm für die AirPods Pro.
Ah, okay.
Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Also für mich sind das einfach die besten Kopfhörer für den Alltag.
Ich verstehe. Ja, ich habe, also vielleicht zu dem ersten Thema, das du angesprochen hast, Podcast und Audiobooks. Für mich sind die zwei irgendwie, vielleicht siehst du das ja auch so, in einer ähnlichen Kategorie, weil das ist nicht bloß einfach Geräuschkulisse, sondern du musst ja auch aktiv zuhören, um die Inhalte da aufzunehmen. Und dementsprechend gibt es für mich wenig Anwendungsfall. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit in Frankfurt, da musste ich jeden Tag 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück zur Arbeit fahren mit der Bahn und da war das dann okay. Da habe ich mir ein paar Podcasts angehört, da konnte ich mir ungefähr grob eine Episode pro Hinfahrt und Zurückfahrt anhören. Allerdings habe ich seit Homeoffice, seit Düsseldorf und sonstiges so kurze Arbeitswege, da macht es halt für mich überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwie Podcasts zu hören und ich habe auch das Gefühl, dass Audiobooks irgendwie viel, viel mehr Commitment von mir verlangen und ich habe da einfach Schwierigkeiten, da solchen Dingen zuzuhören. Und noch habe ich wahrscheinlich auch zu wenig Recherche reingesteckt in Audiobooks und Podcasts. Ich habe den ganzen Jahr, glaube ich, nur zweimal eine Chance gegeben in Frankfurt. Und dann, als ich umgezogen bin, hatte ich dann einfach viel kürzere Arbeitswege und habe dann da wieder umgeschwenkt zu Musik. Und zu dem Thema, das du gesagt hast, auf der Arbeit, ist halt so Musik, die man sich anhören kann, die neutral ist, die so Beats to Think To und sonstiges. Für mich ist das zum Beispiel ein Faktor, warum ich K-Pop höre, weil ich habe keine Ahnung, wovon die singen, außer diese paar Ausrufe, Englischwörter, von denen sie immer schreien. Und ansonsten verstehe ich ja kein Wort. Und es ist gute Musik, die baut auf, die hypt und die ist irgendwie cool, die kann man gut anhören, die sind catchy. Ich singe manchmal mit, ich singe einfach nur Laute mit, ich habe gar keine Ahnung, was ich da singe. Und das ist einfach ganz, ganz gut zum Arbeiten, weil ich höre da nicht hin, worüber die singen. Während so ein klassisches englisches Poplied oder so, da verstehe ich ja jeden Satz, den die da singen und dementsprechend würde ich da wahrscheinlich auch schneller abgelenkt sein.
Ja, wie gesagt, also ich höre halt Hörbücher und Podcasts, das ist auf jeden Fall die gleiche Kategorie, weil sie eben, wie du sagst, aktives Zuhören erfordern. Das geht bei mir eben sehr gut, wenn ich spazieren gehe, wenn ich in die Arbeit fahre. Wenn oder irgendwo hinfahre, zumindest alleine, wenn ich Dinge im Haushalt mache, wie Geschirrspüler ausräumen oder Wäsche aufhängen oder solche Dinge, für die ich jetzt nicht denken muss oder so. Es ist zwar ein bisschen dumm, irgendwie zu sagen, okay, beim Autofahren muss ich nicht denken, aber bei meinem Auto, also bei meinem Arbeitsweg, das geht von alleine. Also ich bin jetzt nicht mega abgelenkt dadurch. Also ich schaue auf die Straße, aber ich kann einfach den Handlungen gut folgen. Und für mich ist es aber nicht so, dass ich das auf einmal hören muss. Also ich habe jetzt die ganzen, also seit September alle Witcher-Bücher gehört. Und das ging einfach nebenbei. Also das natürlich, zum Beispiel, ich bin dazwischen mal gereist und auf Flügen eben, weiß nicht, so Amsterdam oder Rom, das brauchst du 1, 2 Stunden. Und da kann man auch dann gut ein bisschen ein Stück weghören von dem Buch. Das geht super. Aber ich habe halt gemerkt, in dieser Zeit, also in diesen Monaten jetzt, habe ich viel weniger Podcasts gehört. Und als dann das Buch vorbei war, oder als die Bücher vorbei waren, war das für mich wirklich so wie ein Loch, wie wenn du ein Spiel durchgespielt hast und du jetzt einfach wieder auf einmal Zeit hast für andere Dinge und du dann quasi dein Leben so ein bisschen neu sortieren musst und einfach so, okay, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Und dann bin ich eben wieder in die Podcast-Welt zurückgekommen und habe da halt eben mein Potpourri an wöchentlichen Podcasts, die ich da eben abhöre. Und die dauern ungefähr 1 Stunde oder 1,5 Stunden. Und das geht sich eigentlich sehr schön aus, dass ich das durch meinen normalen Arbeitsweg abdecke. Also mit der halben Stunde pro Tag komme ich da eigentlich sehr gut durch, von Montag bis Freitag durch für die Podcasts, plus eben der Zeit für Haushalt und sowas. Genau.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es mal versucht, während der Arbeit Podcasts zu hören, weil ich mir einfach eingebildet habe, dass ich währenddessen einfach zusätzlich Wissen aufschnappen kann und nicht notwendigerweise Musik hören muss. Aber ich merke dann, ich bleibe dann stehen. Also mein Cursor bewegt sich nicht mehr, ich tippe nicht mehr, einfach weil ich jetzt den Podcast dazu höre. Und dann, wenn ich wieder was anderes mache, habe ich einfach nicht mitgehört, was der Podcast jetzt gesagt hat. Deswegen ist es eigentlich eine Fail-Fail-Situation konstant.
Richtig, exakt.
Aber ich habe auch jetzt momentan keine Routine, wo ich jetzt irgendwie Podcasts oder sonstiges einbauen könnte. Ja klar, wenn ich jetzt staubsauge oder so, könnte ich mir Kopfhörer reinstecken und staubsaugen, aber ich mache das halt ohne Musik und ohne Podcast oder sonstige Geräuschkulissen. Deswegen wäre das dann für mich eine neue Routine, die ich da mir aneignen müsste, damit ich wieder Podcast hören könnte.
Ich glaube,
oder Audiobooks.
das hängt bei mir fast ein bisschen damit, wo man wieder, da schließt sich ein bisschen der Kreis, einfach dieses konstante Ausfüllen von Freizeit mit Geräuschen. Also einfach jede Sekunde des Tages mit irgendwas zu füllen. Eben wie bei Social Media. Alleine das Raufswipen auf TikTok oder so. Also ich finde das sogar schön, dass du sagst, du staubsaugst, ohne irgendwas anderes zu tun. Weil das einfach auch eine gewisse Art von Entschleunigung ist. Einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht wirklich jede Sekunde meines Tages mit Content von irgendwas füllen, sondern ich kann mir die Zeit nehmen und einfach gar nichts tun, außer diese belanglose Tätigkeit, für die ich jetzt nicht denken muss. Also das finde ich, das ist eher ein Skill im Positiven als was Negatives.
Auf jeden Fall. Also, es gibt ja jedes Jahr von Spotify zumindest eine Analyse von deinem Hörverhalten. Und da habe ich mal verglichen, was ich so angestellt habe mit Spotify und was meine Freundin so angestellt hat mit Spotify. Also sie zahlt genauso wie ich für Spotify und die bekommt auch dementsprechend diese Analysen. Und sie hat Stunden, viele, viele Stunden weniger Hörzeit als ich. Mittlerweile hat sie, glaube ich, mehr als ich, weil sie jetzt sich angeeignet hat, Podcasts und Audiobücher vor dem Schlafen zu hören, also zum Einschlafen zu hören. Aber ansonsten habe ich quasi Spotify konstant laufen während der Arbeit. Also wenn ich nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, ein Video mir ansehen muss oder irgendwas anderes, dann läuft Spotify bei mir ununterbrochen. Und klar, ich habe dann meine zwei Playlists, die ich halt immer höre. Dementsprechend sind halt seit 2 Jahren immer dieselben Künstler ganz oben und dieselben Lieder.
Was sind so deine Lieblingsrubriken im Audiobereich? Also in der Musik?
Also musiktechnisch habe ich lange Zeit keinen eigenen Geschmack gehabt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe einfach gerne gehört, was sich gut anhört. Charts waren das dann so beschrieben oder sonstige Musik, die halt meine Klassenkollegen oder Freunde sonst so gehört haben. Da zählten, keine Ahnung, halt so die ganzen Hip-Hopper dazu von 50 Cent und Co., Eminem. Dann hatte ich aber auch später dann andere Freunde, die dann mehr so Rock und Metal gehört haben. Dann war das dabei. Lange Zeit habe ich nur Soundtrack-Musik gehört, weil ich das einfach episch fand und so. Und dann war ich relativ lange in dieser Rock-Szene, Rock-Metal-Szene, aufgrund meiner Freunde. Und dann bin ich aber nach England gezogen und dann bin ich aber komplett weggeschlittert und habe mir dann irgendwie das EDM rangezogen. Dann war Kygo und keine Ahnung, davor auch schon aus der Schul- und Studienzeit in Wien Swedish House Mafia und diese ganzen Elektronikmusik, das habe ich mir dann wirklich ununterbrochen angehört. Aber das war auch eher so ein Trend, den ich verfolgt habe. Und erst als ich, glaube ich, in Frankfurt war, mit damals einem Kumpel, der mit mir studiert hat, hat er mich auf den Geschmack von Oasis gebracht. Und seitdem höre ich nicht einfach nur Rock, ich höre ausschließlich Oasis. Nicht mal was Ähnliches zu Oasis. Also es gibt ja auch Stone Roses und andere Bands, die ähnliche Musik machen, die vor Oasis schon existiert haben und nach Oasis. Aber ich, keine Ahnung, ich habe mir einfach jetzt angewöhnt, wenn ich chillige Musik mit einer E-Gitarre hören möchte, dann ist Oasis der Fall. Oder Akustikgitarre auch gegebenenfalls. Und K-Pop habe ich dann für mich selber entdeckt, so ab 2018. Das war wirklich ein klassisches Rabbit Hole, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe angefangen bei einem Musikvideo. Also das wurde mir einfach eingespielt auf YouTube per Algorithmus. Hey, schau dir das an, das ist gerade trendy. Und es war halt irgendwie so die Zeit, wo auch dieses, wenn du mit dem Cursor über das Video hoverst, dass du so ein paar Bilder siehst, wie in dem Video, Musikvideo, die da drin, also Frames aus dem Musikvideo siehst, die da vorkommen. Und da habe ich halt eine Frau gesehen, blonde Haare, blaue Augen und sehr, sehr helle Haut. Und ich dachte, oh, na, oh nein, K-Pop hat tatsächlich Weiße oder Kaukasier eingestellt, damit sie vielleicht den westlichen Markt erobern können. Dann fand ich das erstmal aus dieser Business-Perspektive sehr spannend. Habe ich mir das Video angesehen, Lied auf jeden Fall catchy. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Person mit den blauen Augen und blonden Haaren sah irgendwie nicht ganz so kaukasisch aus, aber doch auch sehr kaukasisch. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, rausgefunden, sie ist halb Schweizerin, halb Thailänderin und dementsprechend hat sie so diese europäischen Züge. Und dann ist es komplett ausgerastet. Ich habe dann Videos dazu gesehen, so YouTube-Videos von Talkshows aus Südkorea, die alle mit englischen Subtitles betitelt waren. Dann habe ich mir die ganzen Musikvideos von denen angesehen und dann habe ich dann andere K-Pop-Gruppen davon kennengelernt und dann ist das einfach ausgeweitet. Da habe ich mir alles angehört und dann habe ich aber nach und nach gemerkt, okay, was für Dinge gefallen mir und was gefällt mir nicht. Und das habe ich dann wieder zusammengetragen und jetzt habe ich da halt eine K-Pop-Playlist mit den Liedern, die ich am öftesten und am liebsten höre. Und die höre ich dann halt. Und zum Beispiel elektronische Musik, die habe ich, oder auch Dubstep und der ganze Spaß, der ein bisschen, ich sag mal, Upbeat ist und ein bisschen schneller läuft, das höre ich gerne zum Sport machen. Also ich gehe ja Montag, Mittwochs und Freitags laufen vor der Arbeit. Und da höre ich mir dann eben so eine Musik an, damit ich besser performe beim Laufen. Was hörst du so für Musik, wenn du Musik hörst? Oder hörst du ausschließlich deine gelikten Songs?
Ich höre prinzipiell meine gelikten Songs und dadurch bekomme ich eben über dieses Deine Songs der Woche oder so, also diese Vorschlagsplaylist von Spotify, immer wieder neue Vorschläge. Komme aber einfach auch durch Zufälle an irgendwelche Songs ran. Also ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan von den 80s-Songs, also eben quasi, weil es gerade aktuell ist, zum Beispiel von Top Gun, das Danger Zone oder so. Also so in die Richtung, ja, gefällt mir einfach sehr gut, kann ich immer hören. Wird nie alt für mich. Aber eben auch so Europop und solche Dinge, also so 80s, 90s, Techno-Zeug, höre ich sehr gerne. In meiner Schulzeit habe ich viel so Rise Against gehört, also so Punk-Rock in die Richtung. Metal mag ich eher so Speed Metal, also so Dragon Force und sowas, einfach mit Energie. Ich bin jetzt kein Freund, allgemein, wenn im Metal einfach nur geschrien wird und ich einfach nichts verstehe. Natürlich, das ist im Metal hat ja eine Million verschiedene Unterkategorien
Auf jeden
und
Fall.
ich verstehe es, warum viele das hören. Mir gibt es gar nichts. Also ich mag es halt, wenn es rhythmisch ist und wenn es eben vielleicht auch so ein bisschen elektrisch dabei ist und so. Also ja, gefällt mir dann auch sehr gut. Zum Beispiel der Unguided wäre da gut. Das sind einfach so Songs, die ich irgendwann mal in so Gaming-Videos gesehen habe, in so PvP-Kill-Compilations oder Counter-Strike-Videos oder so von früher eben noch. Und so bin ich da in diese Richtung reingerutscht und da finde ich immer wieder mal ein paar Songs, die mir gefallen. Sind aber eher die älteren Lieder, die ich da höre. Und sonst, ich meine, aktuell erwische ich mich gerade, wie ich Dinge wie, also Songs wie zum Beispiel First Class höre von Jack Harlow oder von, wie heißt der? Ja, egal. Also einfach so wirklich normale Pop-Songs, die einfach catchy sind, je öfter du sie hörst. Und die einfach sehr, sehr kurzweilig sind. Aber die kann ich halt eine Woche hören. Da höre ich sie wirklich rauf und runter. Auch im Auto, volle Lautstärke und so ab und an. Und dann sind sie aber durch. Also die sind dann total verbrannt und ich kann sie nicht mehr hören und lösche sie dann auch meiner Liste wieder raus. Also
Okay.
das hat für mich keinen Bestand in dem Sinn.
Interessant.
Ja. Das ist
Ja, ich
eher,
habe
ja.
zum Beispiel eine Playlist, ich bezeichne sie nicht gern als die der sonstige Playlist, aber es gibt ja sehr viele Lieder, zum Beispiel die ganzen Soundtracks, die in Guardians of the Galaxy verwendet werden, sind
Ja,
ja
die sind
sehr,
geil.
sehr gut. Die höre ich auch sehr gerne. Und die habe ich mir dann nach und nach zusammengetragen. Und es gibt aber auch sehr viele aus derselben Zeit, aus derselben Ära, die ähnliche Musikrichtung, aber andere Bands, andere Musik, andere Lieder. Und immer mehr entdecke ich da und da ziehe ich mir immer mehr von solcher Musik in diese Playlist rein. Und mittlerweile ist die auch total gewachsen. Da sind wirklich kreuz und quer Musikrichtungen drin, auch Justin Bieber, Michael Jackson, Rolling Stones ist da drin, ja, White Stripes. Und da habe ich halt irgendwie mir auch so eine Playlist aufgebaut, die, ich sag mal, relativ angenehm ist, die irgendwie so Atmosphäre schaffen soll. Und die zücke ich auch meistens raus, wenn es einfach nur darum geht, dass, keine Ahnung, es sind gerade Freunde zu Besuch und wir essen was und dann soll Musik laufen und dann ist die Playlist an.
Die heißt The One, oder?
Ja,
Ja,
korrekt.
genau, die habe ich abonniert.
Sehr gut.
Ja, die startet, glaube ich, mit Belly Buttons, oder? Von wie heißt der Film? War das Baby
Baby
Driver?
Driver.
Ja, genau. Also, der Baby Driver ist ja für mich ein einfach komplett genialer Film, einfach wegen dem Soundtrack.
Korrekt.
Die
Die
Story kann man
ersten
vernachlässigen, aber die Songs sind einfach der Oberhammer.
vier Lieder sind tatsächlich alle aus Baby Driver.
Ja. Genau, das habe ich mir gedacht. Also immer wenn ich die Playlist starte, höre ich ehrlich Belly Buttons.
Also okay, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich den Shuffle-Modus immer automatisch anhabe, weil es sehr, sehr merkwürdig ist für mich, Dinge in einer Reihenfolge zu hören.
Ich schalte ihn dann auch ein, aber meistens startet es einfach damit. Ich drücke dann auch weiter, weil ich das Lied vielleicht nicht hören möchte, aber es startet einfach immer damit.
Okay.
Genau.
Ja, das letzte Lied, das ich reingestellt habe, war Freedom von Pitch Perfect 3. Ja.
Sagt mir gar nichts. Aber wir können deine Playlist verlinken. Dann kann jeder mal reinhören.
Genau.
Genau. Nix Favorites. Also, oder zumindest nix Specials, für die er für gut befindet.
Gut, aber keine besondere Playlist.
Genau. Ich glaube, deine K-Pop-Playlist habe ich, aber wie gesagt, ich kann halt für K-Pop nur dieses eine Lied hören.
Die anderen findest du nicht gut?
Nein, also habe ich vielleicht nicht genug gehört, weil catchy sind sie alle, aber dieses eine hat mich einfach gehookt und ja, das kann ich immer noch rauf und runter hören. Nicht mehr so viel wie am Anfang, aber es ist zumindest noch in meiner Liste drin.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe zum Beispiel, also dieses ganze K-Pop ist ja viel, viel mehr als die Musik. Also wenn du einen Experten fragen würdest, dann macht K-Pop, machen K-Pop die Charaktere aus, also den Charakter der Künstler, die da singen, dann deren Outfits und deren Musikvideos sind das, was Kultur treibt. Die Musik selbst gerät stärker in den Hintergrund. Und K-Pop-Stars werden groß durch die Fans, die sie haben und die Aktionen, die da Fans, also quasi eine neue K-Pop-Gruppe wird zu den Talkshows eingeladen, wenn man merkt, dass die eine große Anhängerschaft haben. Und diese Anhängerschaft muss andere Leute dazu animieren, Fans zu werden. Und das ist zum Beispiel ein neues, relativ neues Phänomen, würde ich mal behaupten. Weil vorher war das einfach so, dass jede K-Pop-Gruppe relativ Mainstream war und einfach, so wie früher Britney Spears und Co., einfach Geld verdient hat. Und mittlerweile ist es so, dass die halt sehr viele Unterfirmen haben und viele untere Kategorien und ganz viele Gruppen existieren da, wo man einfach keinen Überblick mehr hat. Und zum Beispiel BTS, wird dir vielleicht was sagen.
Vom Namen her, ja.
Genau, die sind ja scheinbar groß geworden wegen der BTS Army, also so bezeichnen sie ihre Fans, weil die haben sehr, sehr stark geworben für BTS, sodass BTS dann nach und nach immer mehr zu den Shows eingeladen worden sind und dementsprechend dann auch irgendwie sich verbreitet haben. Also ich glaube auch, amerikanische Talkshows haben aufgrund von amerikanischen BTS-Fans dann BTS zu sich eingeladen und dann in Amerika beworben und so weiter und so fort, sodass die halt so groß geworden sind, wie sie heute sind.
Ja.
Und ja, das Spannende ist halt, ich dachte, ich bin da immun dagegen, aber scheinbar bin ich es nicht. Unter all diesen K-Pop-Gruppen habe ich auch eine präferierte Gruppe für mich entdeckt. Die heißen Red Velvet. Und ja, die sind, also ich weiß nicht, ob die besonders sind. Ich glaube, die sind einfach ganz gut, also wie soll ich das sagen, weil die Musik kommt ja nicht von denen, also der Studio produziert die Musik, aber die Musik ist grundsätzlich sehr gut und das Coole an denen ist, die haben ja meistens einen Title-Track, das wird zum Musikvideo produziert und das restliche Album ist auch sehr gut, also teilweise sind die Lieder in dem Album besser als der Title-Track und wenn man in meine K-Pop-Playlist schaut, ist da sehr, sehr viel von denen drin.
Würdest du, also hast du früher auch so Sachen konsumiert wie wie heißt es, MTV oder sowas? Also hast du dir früher schon Musikvideos angesehen?
Jo, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das hieß früher GoTV. Nein. Das war einfach ein Musikkanal, wie MTV es sein sollte. Da lief wirklich nur Musik und gelegentlich Werbung. Mhm. Und den hatte ich quasi auf dem Fernseher nebenbei laufen die ganze Zeit. Die ganze Zeit, so wie ich heute Spotify konstant laufen habe, hatte ich den Fernseher konstant am Laufen. Bloß war das immer so eine random Geschichte. Ich hatte nicht immer Lieder gehört, die mir gefallen haben oder Musikvideos gesehen, die gut anzusehen waren, sondern es war halt immer so Hit and Miss. Manchmal war es eine Live-Aufnahme von irgendeiner unbekannten Band und dann war es wieder einfach, ja, was Cooles. Keine Ahnung.
Ja, ja, also mit MTV und allgemein Musikvideos hatte ich nie was am Hut, weil bei mir im Endeffekt, ich konnte halt, das klingt jetzt ein bisschen arm, aber ich konnte einfach nur die solche Kanäle schauen, wenn ich am Hauptfernseher im Haus geschaut habe oder bei meinen Großeltern. Ah. Aber mein Fernseher, das war so ein kleiner Röhrenfernseher in meinem Zimmer, der hatte keinen Anschluss ans Kabel oder irgendwie an die Satellitenschüssel. Der hatte einfach so einen Adapter, an den man ein Kabel ranstecken könnte. Wir haben aber dann eine Büroklammer reingesteckt und über diese Büroklammer, wenn ich die richtig ausgerichtet habe, habe ich ORF1, ORF2 und ATV empfangen können. Also anfangs nur ORF1 und ORF2 und dann ATV. Und, darum konnte ich einfach diese Kanäle gar nicht konsumieren und hatte auch nie irgendwie den Bezug zu diesen Dingen. Ich bin auch jetzt nicht der Mega-Fan von irgendwelchen Bands. Ich mag Bands schon, also gewisse Bands, zum Beispiel Rise Against eben, die, von denen ich gefühlt jedes Lied hören kann und es gefällt mir. Aber ja, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt da auf ein Konzert zu gehen oder mir ein Autogramm zu holen oder ein Fanshirt oder was auch immer, also, oder mir ein Musikvideo davon anzusehen. Also das interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe exakt so auch gedacht, bis ich eben scheinbar irgendwie K-Pop und Oasis irgendwie so in meinem Leben aufgenommen habe. Das Ding ist, also zu der Live-Version sage ich immer, das ist eine Version, die in dem Moment passiert. Das ist eine Live-Performance, die passiert da und die unterscheidet sich von der Studio-Version. Die Studio-Version ist das, was du hörst und die hörst du immer und immer gleich. Und wenn du dann aber zum Beispiel live bist und die anders singen, dann ist das eine, diese einzige Sache, die so leicht anders ist, macht es irgendwie besonders. Weil vielleicht gefällt dir diese Version besser. Zum Beispiel, es gibt ein Lied von Oasis, das heißt Champagne Supernova. Und wenn du das anhörst, klar, klingt gut, super, super Lied. Aber wenn du dir dann die Live-Version von Earl's Court 1993 anhörst, oder 1997, bin ich gerade nicht sicher, auf YouTube, das Gitarrensolo, was der Dude dann rauspackt und wie Liam Gallagher dann komplett auf Zeug auf der Bühne rumschwirrt und Dinge tut, ey, das ist so gut, das hypt mich so viel mehr als die Originalversion, die im Studio aufgenommen worden ist. Und so kann man das sich, glaube ich, eher vorstellen, dass man als Fan zu den Live-Shows geht oder Live-Konzerte geht, damit man eine neue Interpretation desselben Liedes hört.
Okay, da würde ich dir schon zustimmen. Also es gibt schon auch bei mir Songs, die ich als Live-Version gerne höre. Das wären eben Lieder von Queen zum Beispiel oder eben, ich glaube, von Three Doors Down gibt's auch ein paar so Akustik- oder Live-Versionen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Also das auf jeden Fall. Also ich verstehe schon, dass es diese Kultur gibt, aber ich bin einfach per se keiner, der da hingehen würde. Also ich war schon auf ein paar Konzerten, aber es waren immer zu viele Leute. Es war immer zu schwitzig, zu stinkend. Das Stehen war unangenehm. Und ich konnte einfach nie diese Atmosphäre so genießen, wie es andere scheinbar können.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe zum Beispiel zwei Festivals in meinem Leben mitgenommen. Das Frequency und einmal Nova Rock in Österreich beides. Und eigentlich waren mir die Bands da relativ alle egal. Also ein paar waren gut, ein paar waren nicht so gut und ein paar kennt man auch so. Und ich habe mir gedacht, die höre ich mir halt an. Aber ja, also das war mir auch relativ egal. Ich war einfach da wegen dem Festival-Feeling. Und ich würde jetzt andersrum wiederum sagen, keine Ahnung, wenn Liam Gallagher auf Tour ist und in Deutschland vorbeischaut, dann würde ich es mir schon zweimal überlegen, ob ich da nicht irgendwie doch mir ein Ticket kaufe, Hotelübernachtung und mir den einfach gebe, weil der auch in meinen Augen einfach eine der wenigen letzten alten Rockstars ist, der wirklich Hotelzimmer trasht, einfach weil er auf Zeug ist und nicht, weil er einfach neue PR braucht oder so. Und
schön.
Ja, und sowas muss man einfach sponsern mit Live-Konzerten.
Natürlich.
Ja.
Ja, geil. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich war auf einem Festival so nebenbei, das nennt sich Seerock Festival. Und okay. Witzigerweise, es war ein heißer Tag, es war an einem See und wir hatten alle keine Badehosen mit und konnten dementsprechend nicht in den See gehen, was sehr, sehr traurig war. Aber das war ein Konzert, wo wir hinten, also das war so eine Riesenfläche und hinten stand so ein LKW mit einer Ladefläche drauf, die leer war. Und wir haben uns auf diese Ladefläche hinten gesetzt und haben, glaube ich, AC/DC gehört oder so. Die haben da performt und das war der Hammer. Also das war halt nicht so, das war genau das Gegenteil von dem, was ich vorher beschrieben habe. Das heißt, wir konnten in Ruhe draußen alleine auf diesem LKW sitzen und dieses Konzert genießen, ohne dass Leute um uns herum hüpfen, komplett betrunken eskalieren, stinken oder uns zu nahe kommen. Und das war einfach sehr, sehr schön und entspannend.
Okay, also du bist dann eher der Typ für Privatkonzerte.
Genau, ich bin eher der Boomer unter den Konzertgehern. Und wir haben aber auch nicht übernachtet dort. Also wir sind dann wieder heimgefahren. Aber ja, ich meine, dadurch, dass ich ja eigentlich nicht so ein Konsument von Alkohol bin, war ich natürlich dementsprechend nüchtern. Und ja, habe das wahrscheinlich nicht so wahrgenommen wie andere.
Vielleicht eine andere Frage, hast du denn schon mal den Gedanken gehabt, irgendwie für bestimmte Bands, Gruppen oder Einzelperformer, Künstler irgendwie Dinge zu kaufen, obwohl das weniger convenient ist? Also zum Beispiel Musik-CDs oder eine Schallplatte zu kaufen oder Dinge zu kaufen, um, ich sag mal, einfach einen physischen Gegenstand von dieser Band zu besitzen, um diese Band physisch unterstützen zu können, weil du eben nicht auf Live-Konzerte gehst von denen?
Einmal. Also ich war ja nicht nie auf Konzerten, aber ich gehe halt ungern hin. Aber ich war zum Beispiel, es gibt einen Salzburger Rapper, der heißt Dame. Und, okay. Und der macht so, hat, oder zumindest man hat da früher so Gaming-related Songs gemacht, so einen WoW-Song, einen Call of Duty-Song, einen Halo-Song und lauter so Dinge. Und den fand ich cool. Und er hat auch andere Songs über andere Dinge und die fand ich einfach alle toll. Und der war in Linz. Ah. Und da bin ich hingegangen und habe mir das Konzert angeschaut. Ich glaube, zweimal war ich in Summe. Einmal bei meiner Frau oder zweimal mit meiner Frau, ich weiß es nicht. Und da habe ich mir ein T-Shirt gekauft, das ich nie angezogen habe, weil es einfach zu klein war oder von der Qualität scheiße war. Und ich habe eine Kappe gekauft, also so ein Cap. Und ja. Das hatte ich ein paar Mal an. Ich bin aber nicht so der Cap-Träger und habe es dann irgendwann entsorgt. Aber das habe ich halt gekauft, weil es mir gefallen hat und weil ich den unterstützen wollte.
Okay.
Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal so ein Album auf iTunes oder so gekauft von ihm. Aber seit ich Spotify oder Apple Music habe, mache ich das eigentlich nicht mehr. Also,
ja. Ja, ich habe, also ich glaube, ich bin da ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen gebiased oder vielleicht ein bisschen beeinflusst von Marketing und sonstigem, weil ich diese Ästhetik zum Beispiel von CD-Regalen oder Schallplattenregalen und eine Schallplatte zu haben, um damit dann Musik zu hören. Zum einen gefällt mir diese Ästhetik einfach, dass man Dinge besitzt. Auf der anderen Seite ist es halt maximal umständlich. Also so, wenn ich mein Musikverhalten, Hörverhalten auf einer Schallplatte wiederleben möchte, müsste ich 15 Schallplatten nebeneinander stellen und jedes Mal nach jedem Lied, wenn das abgelaufen ist, die nächste Schallplatte draufgeben. Und das ist halt Horror. Aber zum Beispiel der Vater meiner Freundin, der besitzt einen Schallplattenspieler und sehr viele Schallplatten. Und der hört gerne Jazz, Blues und Rock. Und das ist schon, also das ist eine andere Art Musik zu hören, finde ich. Und irgendwie fand ich das in dem Moment auch ganz cool, weil du gibst dem gesamten Album eine Chance. Du machst das ganze Ritual, du gibst das Album rein und dann hörst du das ganze Album durch. Und manche Bands geben ja auch sogar irgendwie eine Geschichte da rein oder so. Es gibt einen Grund, warum die Lieder so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind und warum sie so heißen. bin mir sicher, Kanye West hat sich da ganz viel ausgedacht, warum die Dinge so sind, wie sie sind mit seinem Album. Und ja, und ich habe zum Beispiel damals, ich hab bis jetzt noch keine Platte und keinen Plattenspieler gekauft, aber ich habe mir mal überlegt, ob ich mir das Ganze mal anfangen soll. Das wäre dann halt ein komplett neues Hobby, was auch kostentechnisch wahrscheinlich nicht so günstig wäre. Aber da muss ich mir noch ganz viele Gedanken machen, weil wir haben jetzt schon wenig Platz
ja.
in der Wohnung.
Also das klingt für mich wie ein mega geiles Ritual. Also ich bin ja total anfällig für sowas. Also jetzt mir so vorzustellen, so du sitzt da vielleicht in so einem Keller oder so und hast da dann so ein super gemütliches Sofa und dein Schallplattenspieler und legst halt also deine Schallplatte auf und zelebrierst das vielleicht mit einem Whisky und mit einer Zigarre oder so, würde ich mir mega nice vorstellen. Persönlich verbinde ich mit Musik jetzt nicht genug, um das für mich in meinem Leben zu etablieren, aber ich stelle es mir geil vor. Also ich glaube, für jemanden wie uns, die einfach Dinge sehr gerne zelebrieren, ob es jetzt das Rasieren ist oder eben das Konsumieren von Medien oder was auch immer, das ist schon cool. Für Schallplatten. Also Schallplatten sind für mich retro genug, um zu sagen, das ist geil. Da würde okay. ich mir den Aufwand antun, das so zu konsumieren und zu zelebrieren. CDs hingegen oder Kassetten oder Blu-rays oder DVDs oder so sind für mich Schrott. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn Dinge herumstehen. Also, keine Ahnung, also ich mag das Sammeln von sowas einfach nicht. Ich liebe es, wenn ich weiß, okay, ich habe meine iTunes-Mediathek mit 50.000 Songs, die ich nie höre, aber ich habe sie. Das ist für mich cool. Aber sozusagen, okay, ich habe da jetzt eine CD und ich hole die raus, lege den CD-Spieler rein und höre mir das an, das würde ich nie machen.
Okay.
Ich habe, glaube ich, 5 DVDs irgendwann mal gehabt, die habe ich dann weggeworfen, weil ich das ist nicht mein Medium. Ich hasse, also ich habe keinen DVD-Player, genauso wie Blu-ray. Das konsumiere ich einfach nicht. Und okay. auch diese Sammelleidenschaft dafür, mir das in ein Regal zu stellen, nein, also würde mir nie einfallen. Ich mag auch gekaufte, also für zum Beispiel auf der Playstation mir ein Spiel zu kaufen, das mache ich in physischer Form, wenn ich es mache, aber nicht aus dem Aspekt, dass ich das toll finde, sondern weil es mir dann gehört und weil ich es wieder verkaufen kann, wenn ich will.
Okay.
Weil das digital einfach nicht geht. Das finde ich ist auch ein ganz großer Kritikpunkt an der digitalen Welt, dass du eigentlich nur mehr die Rechte, das zu konsumieren kaufst und nicht das Produkt selbst. Also wenn iTunes jetzt beschließt, okay, wir geben das jetzt raus, dann hast du es einfach nicht mehr. Ja. Und wenn Nintendo den Server abstellt für den 3DS, dann hast du einfach deine Spiele, die du gekauft hast, nicht mehr. Obwohl ja. sie das gleiche Geld kosten. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir das Spiel digital für 20 Euro oder physisch für 40, dann habe ich einen Mehrwert. Dann weiß ich, okay, dann genieße ich das, solange es geht und fertig. Aber wenn ich sage, ich zahle dasselbe Geld für die digitale Version als wie die physische, obwohl ich dann den Negativaspekt habe, dass es mir eigentlich nicht gehört, dann finde ich das einfach kacke. Aber das ist eine allgemeine Kritik am System.
Also ja, eine Kritik. Klar, auf jeden Fall. Ich denke mir das manchmal, wenn ich zum Beispiel auf Amazon dann irgendwie ad hoc einfach mal einen Film sehen will und dann merke ich, okay, der ist doch nicht im Prime. Und wenn ich mir den ausleihe oder kaufe, kostet eine gewisse Summe, okay, kostet sich die Welt, kaufe ich mir. Und dann denke ich mir, das alles verschwindet, wenn ich Prime nicht mehr habe. Das heißt, eigentlich baue ich mir konstant, ich zahle konstant dafür, dass ich weniger von Prime oder Amazon Prime weggehen kann. Weil ich ja mit jedem Kauf quasi mich stärker an Amazon Prime binde. Und das fand ich schon auch irgendwie weird. Zu dem Thema Blu-rays, also ja, ich habe Blu-rays mal gesammelt, so eine Handvoll von ein paar Filmen, die ich halt so cool fand. So den ersten Iron Man, ich hatte irgendwie damals Step Up. Dann ein bisschen was von Mission Impossible und so, dann fand ich die Filme halt ganz gut, die habe ich mir gekauft. Aber jetzt gibt es halt 4K Blu-rays und zum Beispiel die PlayStation 5, ich habe ja eine, Gott sei Dank. Da habe ich mir jetzt extra dafür Dune und Interstellar dafür gekauft. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir die Herr der Ringe Trilogie auch nochmal dafür kaufe. Die habe ich bereits auf Blu-ray und jetzt dachte ich mir vielleicht nochmal neu auf 4K. Allerdings habe ich gelesen, dass Peter Jackson da nochmal im Studio saß und die neue Version nochmal hochgespielt hat. Und 4K ist scheinbar die Auflösung, wo dann die 3D-Animationen und die ganzen CGI-Geschichten aus der Herr der Ringe, ab da wird es dann ungenau. Dann siehst du, okay, was ganz genau CGI ist und ab da hält sich das scheinbar nicht mehr so gut. Also Full HD ist, glaube ich, die beste Art im Moment noch, der Herr der Ringe einfach zu konsumieren. Wahrscheinlich ist es beim Hobbit dann irgendwo bei 8K der Fall, wo du dann sagst, okay, hier sehe ich ganz genau, dass Smaug CGI ist.
Weiß nicht, ob man sich der Hobbit nochmal anschauen muss.
Ja, also so gern wir, also ja, Hobbit, der erste Teil, schwer in Ordnung, zweiter Teil war auch ganz gut, der dritte Teil war ein bisschen lame, aber ich finde, im Großen und Ganzen kann man das so stehen lassen, wie es ist, wenn ich das vergleiche mit Star Wars. Star Wars war für mich irgendwie so kreuz und quer. Der zweite Teil war für mich der beste Teil. Der erste Teil war einfach eine Hommage und der dritte Teil war einfach nur, wie kriegen wir das gebacken, dass es wieder eine Story gibt. Und deswegen muss ich auch sagen, dass das irgendwie nicht so mein Fall war.
Der zweite Teil von was?
Star Wars.
Also
The Last Jedi.
Den fandest du gut?
Den fand ich sehr gut, ja.
Also den von Rian Johnson?
Genau.
Okay.
Du bist der andere Meinung?
Ja.
Okay, interessant.
Also das ist für mich der schlimmste Film, den ich im Star Wars-Universum jemals gesehen habe. Ganz, ganz übel. Also
ich bin gespannt, welchen Teil, oder findest du grundsätzlich alles an dem Film grauenhaft? Das Konzept dahinter, die Story und alles, was da die Menschen da gemacht haben?
Also ich komme aus einer Zeit, wo Star Wars, also wie ich ein Kind war, kam gerade die zweite Trilogie raus, also quasi die Prequels. Dementsprechend hatte ich eigentlich gar keinen Bezug zu den alten Star Wars Teilen. Ich hatte einen Dude in der Schule, der immer Yoda zitiert hat. Das war einfach extremer Cringe, der Typ. Und er war einfach nur peinlich. Aber ich habe mir später dann als Erwachsener nochmal die drei ersten Teile angesehen und fand sie hervorragend. Also wirklich unfassbar geil. Ich muss aber auch sagen, dementsprechend habe ich mich sehr auf den siebten Teil gefreut, den ich sehr stark fand. Ich bin aber einfach empfänglich für solche Nostalgiefilme, weil es war ja im Prinzip eine 1:1 Kopie von Episode 4. Ja. Genau. Fand ich aber toll. Also einfach die Effekte, wie es gemacht wurden. Und es wurde einfach viel so aufgebaut und so quasi am Ende, ja, schau, was da jetzt noch kommt. So wie ein Marvel-Film. Und dann kam die Episode 8 von Rian Johnson und hat einfach gesagt so, schau, was wir aufgebaut haben, das nehmen wir jetzt und hauen es alles weg, das ist alles irrelevant und hier ist was anderes, was scheiße ist. Und dann war der Film vorbei und dann war ich so, okay, ja, schlecht. Und dann kam Episode 9 und hat er so versucht, so, ja, das alles, was wir weggeworfen haben, da nehmen wir jetzt noch ein bisschen was raus. Das, was gerade im letzten Teil passiert ist, das ignorieren wir ein bisschen und dann schließen wir das alles irgendwie ab. Und dann war es einfach vorbei. Und dann fand ich auch kacke. Und dementsprechend, ich bin grundsätzlich ein Star Wars Fan. Also ich mag zum Beispiel den Mandalorian extrem gerne und so. Ich bin jetzt nicht mega deep drin und analysiere alles. Aber es spricht mich per se an. Die Prequels waren für mich okay, weil ich ein Kind war. Also ich fand Jar Jar Binks jetzt nicht so tragisch, weil ich da einfach, keine Ahnung, 10 Jahre alt war oder so. Aber ich kann verstehen, warum er bei vielen so schlecht ankommt. Und ich habe mir auch diese Remastered-Version von George Lucas angesehen, wo er meinte, er muss jetzt überall noch CGI einbauen. Und das war halt ganz, ganz schlimm. Also die originale Version finde ich da schon besser. Und die altert meiner Meinung nach auch sehr schön. Aber was er da dann reingepfuscht hat, fand ich einfach nicht cool.
Ja, das Ding, also Star Wars ist für mich ein bisschen so ein Nebending, so ein Nebenfan. Ich würde mich nicht als vollwertigen Fan von Star Wars bezeichnen, weil ich kenne mich einfach mit den Dingen nicht gut genug aus. Also mit dem Universum, sage ich einfach mal. Aber ich muss einfach ganz ketzerische Dinge sagen. Ich bin auch zur Zeit der Prequels aufgewachsen, Anakin Skywalker-Saga quasi. Und die fand ich alle schwer in Ordnung. Hier und da fand ich ein paar Sachen halt komisch. Also diese Overuse of CGI, zum Beispiel in der Episode 2, Attack of the Clones, die Liebesgeschichte zwischen Padme und Anakin, alles ein bisschen cringeworthy und weird mit dem schlechten CGI. Aber sonst alles fein. Und dann habe ich mir die alten Teile angesehen und da kommt jetzt die ketzerische Aussage, die sind nicht so gut, wie alle tun. Das war zu einer Zeit, wo kein Mensch wahrscheinlich eine Vorstellung hatte von irgendwas. Und denen hat man einfach Dinge präsentiert. Und die Menschen hatten dann diese drei Filme, wo sie sich ihr gesamtes Leben und alles, was noch nicht existiert hat an Comics und Büchern und sonstiges, haben sie da reininterpretiert. Und das ist plötzlich zu ihrem Gedankenbaby geworden. Und dann hat man daraus irgendwann die Episode 1, also mit Jar Jar Binks und so gemacht. Und dann haben sie sich halt alle beschwert, warum ist das so, was ist Jar Jar und warum ist das alles? Und dementsprechend kann ich auch verstehen, warum es heute noch sehr viele Leute gibt, die erste Trilogie, also die alten drei Filme, so hochhalten. Aber ich meine, es ist ein Wahnsinn, dass sich ein Mensch hingesetzt hat, wie George Lucas, auf einem leeren Blatt Papier und hat dann einfach angefangen, alles zu malen, zu designen und sich auszudenken. Das ist ohne Frage bahnbrechend. Aber die Filme sind an sich, finde ich, nicht so gut. Also es gibt Filme aus der Zeit, die wahrscheinlich besser erzählt sind oder besser gedreht sind als Star Wars. Zum Beispiel, ich verstehe auch nicht diese, okay, dritte Teil, Return of the Jedi, die Plotline, dass Luke Skywalker und Leia Geschwister sind, die ist so ein klassischer Ex-Machina-Fall. Also es gab keinen Aufbau, keine Handlung dazu, das war irgendwie weird. Und das hat man so nebenbei reingeworfen, wo Leia mit Han auf dem Planeten einfach gesagt haben: Du bist so dumm, das ist mein Bruder, ich liebe ihn wie einen Bruder. Und dann dachte ich mal in dem Moment: Wo kommt das jetzt her? Das wurde nicht aufgebaut. Stell dir vor, so hätte man in Game of Thrones, keine Ahnung, Kit Harringtons Rolle irgendwie präsentiert, dass das der eigentliche Sohn ist von irgendwas so. By the way, der ist der eigentliche Sohn. Aus. Es wird nicht aufgebaut, nichts davon wird irgendwie geteased oder sonstiges. Und so in etwa war halt Star Wars aufgebaut. Und ich dachte halt, das ist voller solche schnell mal von eben aus der Hüfte geschossenen Handlungen, damit es halt vielleicht nochmal irgendwie spannender wird. Aber da fand ich dann dementsprechend die Prequels besser erzählt. Da hat man besser Zeit gehabt, mehr Zeit gehabt. Ich fand die ganze Story mit den Midi-Chlorians auch nicht schlimm. Kann das verstehen, ist alles fein. Und dementsprechend fand ich es dann dumm. Und die neuen Teile fand ich dann sehr schade, dass die so geworden sind, wie sie sind, weil. Ich habe heute ein Video gesehen, wo ich gelesen habe, dass Disney Star Wars gekauft hat oder LucasArts gekauft hat, weil sie einfach ein Universum brauchten, womit sie ein grandioses Disneyland aufbauen können. Also Galaxy's Edge ist ja das nächste Level an Disneyland, das existiert. Also das gleicht ja einem Westworld, wenn du dir das vorstellen kannst. Du gehst rein und jeder Mensch, der da drin arbeitet, hat eine Hintergrundstory und kann dir irgendwie anders antworten und sonstiges. Und die brauchten eben ein Universum, nachdem Harry Potter vorgelegt wurde mit Universal Studios. Und die haben quasi Star Wars immer so gekauft. Und dann glaube ich halt, dass die Disney ja auch nicht so Wert drauf gelegt hat, wie die Story weitergeht von Star Wars. Und dementsprechend haben die gesagt: Ja, hier sind drei grandiose Regisseure, macht was draus. Und da gab es halt keinen roten Faden durch die Story. Und zum Rian Johnsons Film, also ich fand den grandios, weil der endlich diese Schwarz-Weiß-Denke aufgebrochen hat. Zum Beispiel, die Jedis bringen dir bei, alles Nuanced, irgendwie lass los vom Materiellen und dies, das, ein bisschen buddhistisch. Und dann sehen die aber das Einzige, es gibt nur Jedi oder es gibt Sith. Es gibt nichts dazwischen. Und die sind auch absolut extrem in der Denkweise, wie die sind. Die sitzen in dem höchsten Turm auf Coruscant und sagen aber, es gibt flache Hierarchien, aber es gibt so Master, die in einem Ring sitzen und Anakin wird dann nicht reingelassen, obwohl er irgendwie theoretisch reingelassen werden sollte und so. Also das fand ich dann alles irgendwie weird, dass das so schwarz-weiß ist und Rian Johnson hat das halt aufgebrochen und gesagt, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt einfach Force-Sensitive-Users und dann gibt es Leute, die halt stärker sind oder schwächer sind. Genauso auch mit dem Thema und dem Waffenhändler, der gesagt hat, ja, ist doch völlig egal. Es ist alles grau, derselbe Waffenlieferant liefert an beide Seiten und man darf das nicht so schwarz-weiß sehen. Und dann hat man natürlich für den dritten Teil alles davon wieder weggeworfen. Das fand ich halt auch schade.
Ja, weil natürlich der Fan-Backlash dementsprechend groß war. Weil das Problem ist einfach, wenn ich den Film als alleinstehenden Film hinstelle und sage, okay, das ist jetzt irgendein Star Wars-Film, der eben diese Dinge aufbricht in dem Star Wars-Universum. Mit irgendeinem Jedi, irgendeinem Sith, irgendwas. Dann ist es okay. Aber wenn ich im ersten Teil quasi, wenn wir jetzt von dieser Trilogie ausgehen, im ersten Teil alles aufbaue und in der letzten Sequenz quasi, Spoiler Alert, wo Rey hingeht und Luke dieses Lichtschwert hinhält und einfach dieser brachial epische Moment und dann starte ich den zweiten Film, in den Luke hingeht, das Lichtschwert ansieht und von der Klippe runterwirft und dann einfach so dieses komikhafte, ich gehe jetzt eine Kuh melken, da verarsche ich doch mein Publikum, weil es mag schon sein, dass das richtig ist, aber es passt einfach nicht zu meinem Publikum. Und darum war eben der Aufschrei so groß, weil er einfach diesen Charakter Luke einfach so verschandelt hat. Und am
Ja.
Ende kill ich ihn einfach off, so einfach, so, jetzt ist er weg. Und dann muss der nächste Regisseur das irgendwie alles wieder zusammenflicken, was er da verbrochen hat. Wie gesagt, wenn Rian Johnson einen eigenständigen Film gemacht hätte und da seine Message reinbauen will, dann kann er das gerne machen. Aber nicht, wenn ich jetzt sage, ich bringe jetzt eine Trilogie raus, die zusammenhängen soll. Aber wenn der erste was aufbaut, der zweite alles wegwirft und der dritte das dann zusammenflicken kann, dann kann da nur Scheiße draus rauskommen.
Auf jeden Fall, aber das würde ich jetzt nicht Rian Johnson auf die Hände oder, keine Ahnung, auf den Zettel schreiben, weil das war ganz klar einfach ein Problem, wie Disney diese Trilogie arrangiert hat.
Ja, das kann ja auch sein.
Man hätte ja auch easy einfach einen Screenwriter erstmal einstellen können, der alle drei Filme ungefähr einen roten Faden gibt und dann dürfen die Regisseure sich entscheiden, wie das dann gedreht wird. Aber ich fand auf jeden Fall das Thema sehr gut. So auch das Gespräch zwischen Rey und Kylo im Raumschiff, wo die gesagt haben, vergiss all das, die Sith, die Jedi, das ist alles Blödsinn, das ist einfach alles Dogma und das hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Und das fand ich auf jeden Fall gut. Also klar, viele fragwürdige Dinge. Also die ganze Storyline mit Finn und der anderen Person da, die da auf diesem Casino-Planeten da Dinge gemacht haben, alles fragwürdig, aber ja. Ich fand auch fragwürdig, wie überhaupt zum Beispiel Captain Phasma in diese ganzen Teile eingebunden wurde, so richtig angeteased, eigene Wallpaper, dies, das, im ersten Teil, zwei Szenen, ciao. Im zweiten Teil gibt es eine kurze Kampfszene, aus.
Eben, und das meine ich, es fehlt einfach der durchgängige Faden. Wenn du sagst, okay, du würdest jetzt nicht Rian Johnson angreifen, okay, ich sehe das schon so, dass ich das Rian Johnson angreifen würde, weil er halt gemeint hat, er geht jetzt in dieses Franchise rein und bringt da sein Ding rein. Vielleicht hat er den ersten Teil nicht gesehen, bevor er mit seinem Projekt angefangen hat. Das kann natürlich sein, weil das hat sich ja überschnitten, es war jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Mhm. Und das kann man natürlich diesen hier ankreiden. Aber Fakt ist, die haben es einfach verkackt mit der Trilogie. Und das haben sie dann eben gespürt bei Rogue One und beim Han Solo Solo-Film.
Inwiefern bei Rogue One?
Ja, weil die Zahlen richtig schlecht waren.
Rogue One war richtig schlecht?
Ich denke schon. Also okay. Han Solo war brachial scheiße. Also der Film selber hatte mir gefallen, aber von den Einspielergebnissen war er sehr schlecht.
Ah, ich verstehe. Okay.
Ich habe Rogue One auch super gefunden per se. Das spielt natürlich auch sehr viel mit Nostalgie, was mir eben gefällt. Aber ja, die Ergebnisse in den Kinokassen haben sich dann nicht so abgezeichnet.
Ja, also ich fand Rogue One, Han Solo, Solo hieß der Film, grandios beide.
Ja, ich auch. Also ich hätte auch gern mehr gesehen. Aber wie gesagt, die ist halt dann irgendwie untergegangen. Ich bin gespannt, wie die Obi-Wan-Serie wird. Die startet nächste Woche, glaube ich.
Ja, ich habe mir übrigens jetzt auch Book of Boba Fett angesehen, komplett.
Gänze. Ich bin gespannt, was sagst du?
Ich fand es ganz okay. Es ist quasi ein bisschen so eine Mafiosi-Story. So, okay, Regierung ist irgendwie kraftlos und es sind Konzerne und Interessen von Gruppen da und Boba kommt jetzt als neuer Mob-Boss und muss jetzt da quasi erstmal, keine Ahnung, hinkacken auf den Tisch, damit die Leute ihm zuhören. Und er macht das aber auf eine charmante Art und Weise und nicht auf der brutalen Art und Weise, wie Jabba the Hutt das früher gemacht hat.
Ja.
Und der macht halt Dinge und alles fein. Ich fand es auch ein bisschen witzig, dass Mandalorian selbst dann vorkam.
Ja, vor allem die Hälfte der Serie war rein der Mandalorian. Also es war so ein bisschen Mandalorian 2.5.
Ja.
Und das habe ich gut gefunden per se, weil ich den Mandalorian sehr gern mag. Ja. Aber Boba kam halt in seiner eigenen Serie nicht so gut weg, finde ich. Es war halt doch eher irgendwie langweilig.
Ich weiß nicht, also ich fand das schon gut. Also die ganze Geschichte auch mit den Huts, wo er aufgenommen wurde und Last Samurai-mäßig sich da bewiesen hat und dann in einem Clan aufgenommen worden ist und dann jetzt auf dem Rachefeld zu gehen und der Letzte seiner Art und bla bla bla. Alles fein, habe ich alles gekauft. Und es gab jetzt wenig, was ich jetzt noch wissen musste über Boba. Boba Fett hat klar jetzt einfach administrativ und organisatorisch viel machen müssen, damit er jetzt irgendwie Big Boss wird in der Stadt. Mhm. Ja. Nee, fand ich schon okay. Also hätte mir wahrscheinlich auch mehr gewünscht, mehr Episoden gewünscht, dass es irgendwie mehr gibt.
Ja.
Ah ja, und was ich mir auch angesehen habe, ist Moon Knight.
Ja, bin ich auch fertig.
Richtig gut.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist auch sehr kurz, finde ich. Allgemein, also die Disney-Serien sind aktuell sehr, sehr kurz. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall geben.
Ja, ich fand alles durch und durch, alles sehr gut gemacht. Auch wo ich mir irgendwie schwer getan habe, in dem Ganzen zu folgen, war, Spoiler Alert, als die da in diesem Asylum aufgewacht sind und dann die Dinge gemacht haben. Weil da gab es nämlich zwei unterschiedliche Levels an Asylum. Und das habe ich nicht ganz verstanden, was da jetzt passiert.
Ja.
Das war so ein richtiger, keine Ahnung, Christopher Nolan-Moment.
Ja, so Inception-mäßig. Ja. Cool. Ja, das stimmt, das stimmt. Apropos Serien, du musst dir Yellowstone ansehen, wenn du irgendwie dazu kommst. Yellowstone, für mich eine der besten Serien der letzten Jahre. Ist mit Kevin Costner auf Paramount Plus.
Das hole ich mir nicht, bestimmt nicht.
Ja, vielleicht finden wir einen anderen Weg, aber grundsätzlich solltest du dir das ansehen. Wirklich eine grandiose Serie. Ich hoffe, dass es irgendwie mal zugänglicher wird in Europa. Aber finde ich wirklich, also ich habe das in TikTok gesehen, so eine Szene aus Staffel 3 oder so, und war total gehuckt und habe die Serie angefangen, wusste nicht, was mich erwartet, und bin, also die erste Folge, die Pilotfolge dauert, glaube ich, 1,5 Stunden.
Okay.
Und das ist viel zu lang und ist sehr, sehr langatmig. Ich glaube, ich habe das auf 2 oder 3 Züge angesehen, aber dann war ich einfach Feuer und Flamme für die Serie und einfach, also in Yellowstone geht es um den, um eine Ranch von einem Ranchbesitzer, der größten Ranch in Amerika, und wie sein täglicher Kampf gegen Indianer und quasi Immobilienmakler und Hedgefondsmanager ist, quasi damit er quasi sein Land behalten darf, und wie das eben so das tägliche Leben auf der Ranch ist und so. Und das mit Cowboys und so und Pferdereiten und ja, und einfach so diesen...
Ist es in der modernen Zeit oder ist
ja,
das...
Ja, in der Jetztzeit.
Okay.
Aber sehr, sehr cool gemacht mit so Familienintrigen und ja, Machtverhältnissen.
Okay.
Sehr, sehr cool.
Ja, ich hab mir kurz überlegt, Paramount Plus zu holen wegen der neuen Halo-Serie. Und dann habe ich ganz, ganz kurz gewartet und gezögert. Und dann habe ich gesehen, dass die ersten Reviews draußen sind und alle hassen diese, also alle Halo-Fans hassen ja diese Serie. Und
also ich habe Episode 1 von Halo gesehen und ich habe noch nie so schlechte CGI, also das heißt noch nie, aber ich habe schon lange nicht mehr so schlechte CGI gesehen. Also es ist wirklich brachial mies.
Ja, und also
ich kenne mich an der Halo gar nicht aus.
Das würde mich ja gar nicht stören. Schlechtes CGI, aber ich habe gehört, man hat alles, wofür Halo stand, einfach aus dem Fenster geworfen, so wie du den Rian Johnson Star Wars kritisierst, und einfach gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. So. Und da sind so viele inhaltliche Fehler auch, die man einfach nicht verzeihen kann. Also es gibt zum Beispiel einen Planeten, der heißt Reach. Der ist sehr bedeutsam in der ganzen Halo-Geschichte. Und da gibt es eine Stadt drauf. Und wenn du die Spiele gespielt hast, dann weißt du, dass diese Stadt New Alexandria heißt. Du weißt das. Und was macht die Serie? Die schreibt dahin Reach City. Die haben sich da Dinge ausgedacht und nicht mal Mühe gegeben.
Das ist erinnert mich an unfassbar. Die Witcher-Serie. Hast du die gesehen?
Ja, klar.
Also die erste Staffel war super. Sie war sehr verwirrend, weil sie auch in vielen Timelines spielt und nicht ganz klar wird, warum jetzt welche Timeline gerade da ist. Aber am Ende verbindet sie das alles. Und wenn man es vielleicht zweimal sieht, dann kommt man da drauf und dann passt das gut. Aber die zweite Staffel ist katastrophal. Also wirklich ganz, ganz übel. Es ist wirklich ganz harter Dreck, wenn man die Witcher-Story ein bisschen kennt, was die sich da reingedichtet haben, was einfach keinen Platz hat. Ganz, ganz schlimm. Auch sie machen Game of Thrones-mäßige Reisen über weite Strecken innerhalb von Sekunden.
Ja.
Und das ist einfach so übel und fühlt sich so komisch an. Sie verheizen Charaktere en masse. Sie erfinden irgendwelche belanglosen Female Empowering Stories dazu, obwohl in der Witcher-Welt, zumindest in meiner Meinung, schon sehr viel Female Empowerment drin ist. Und sie versuchen einfach zwangsweise noch mehr reinzuquetschen in das Ganze.
Da, ja, klar, ist passiert. Ich glaube, irgendwo nach einem bestimmten Erfolg wird man einfach auch seine eigene künstlerische Freiheit nehmen. Und das passiert halt. Ich habe Gott sei Dank oder leider die Bücher nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nicht zu viel kommentieren. Ich fand die zweite Staffel ganz okay. Mhm. Storylines, ein paar waren weird. Zum Beispiel die ganze Geralt und Triss Marigold-Geschichte, diese ganze Romanze, die sich da angeteased hat und dann einfach so gentlemanhaft abgelehnt wurde. Ja, fein, okay. Ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann.
Allgemein, also die Romanze zwischen Geralt und Yennefer funktioniert nicht. Die Liebe zwischen Geralt und, also so diese väterliche Liebe zwischen Geralt und Ciri funktioniert, nur wird sie dann einfach so gebrochen durch Yennefer, dass es einfach absolut keinen Sinn ergibt. Und
inwiefern wird sie gebrochen?
Weil Yennefer das Kind einfach entführt und opfert.
Ach so, so meinst du?
Und das passt einfach nicht rein, das passt auch nicht zum Charakter von Yennefer.
Ja.
Und es ist einfach, es wird nicht klar, warum die jetzt so mütterliche Gefühle für dieses Kind hat.
Das,
macht alles einfach null Sinn und die reisen andauernd zwischen Kaer Morhen und Sintra herum, was einfach irre Strecken sind. Natürlich, wenn sie teleportieren können, ja, aber sie reiten ja mit dem Pferd und das machen sie gefühlt in einer Nacht und das ist auf so eine Reise von weiß nicht wie vielen Wochen.
Auf jeden Fall, also klar, aber ich habe das jetzt auch gar nicht so gesehen, dass Yennefer jetzt irgendwelche mütterlichen Gefühle für Ciri hat, sondern Yennefer wollte Ciri quasi austricksen und nutzen, um ihre Zauberkräfte wieder zurückzuerlangen. Spoiler Alert. Aber
ja, aber auch, dass sie die Zauberkräfte verloren hat und wie sie das wieder zurückbringt, es ist einfach, es ergibt alles keinen Sinn und es ist alles irgendwie scheiße und mit diesen dummen Monolithen, die sie da rein erfunden haben, keine Ahnung. Also ich brauche das Buch nicht einfach neu verfilmt, aber wenn, dann, wenn ich die Story abändere, dann sollte ich sie zumindest besser machen oder einfach die Dinge, oder aber zumindest die Dinge, die die Leute an der Serie lieben, drin lassen.
Ja.
Weil es bringt ja nichts, dieses Witcher-Franchise zu nehmen und allen Fans zu sagen, ja, geht mal scheißen, ich mache jetzt da irgendwas, weil dann kann ich ja einfach eine neue Serie erfinden. Aber so mache ich einfach einen billigen Cash-Grab und nach der zweiten Staffel sieht keiner mehr zu, weil jeder enttäuscht ist. Und dann habe ich dann nur einen Shitstorm an der Backe, den keiner braucht.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist einfach dem Erfolg des ersten Teils irgendwie zu Schulde gekommen, dass man sich jetzt da so viel kreative Freiheit nimmt. Ich weiß zum Beispiel aus Interviews und Berichten, dass Henry Cavill, der Witcher selbst, sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die Dinge zumindest im Rahmen authentisch bleiben. Also, dass man jetzt nicht neue Fähigkeiten dazu findet und dass Geralt fliegen kann oder keine Ahnung was.
Aber genau das, also er kann natürlich jetzt nicht mega raushauen gegen die Regisseurin oder gegen die Drehbuchautorin. Ja. Aber man merkt in den Interviews schon, dass es in eine Richtung geht, die ihm auch nicht gefällt, weil Henry Cavill extrem committed ist zu der Serie. Also hat er die Spiele mehrmals durchgespielt, er hat alle Bücher gelesen, er lebt diese Serie und das ist ein wandelndes Lexikon. Und ja. Dem tut es natürlich auch weh, wenn hier diese Handlungsstränge so an den Haaren herbeigezogen werden und alles keinen Sinn mehr ergibt. Und der Erfolg der ersten Staffel ist halt geschuldet, weil das Buch gut ist. Und wenn ich dann aber alles nehme, was gut ist und es ersetze durch etwas, was einfach anders ist, nur weil ich sage, okay, das machen wir jetzt 2022 so, dann verstehe ich es nicht. Also
ich glaube, das liegt daran, dass die halt diese Entwicklung zu The Wild Hunt beschleunigen wollen, weil man hat ja zum Beispiel gemerkt, bei den Hobbit hat, glaube ich, 6 Jahre gedauert und die kleinen Kinder, die waren dann am Ende schon erwachsen und dann mussten aber noch weiterhin kleine Kinder spielen. Und Ciri ist ja quasi eine Teenagerin, die jetzt immer, nee, die ist schon erwachsen, also die ist ja, glaube ich, 19 oder 20, die Schauspielerin, Freya Allen, glaube ich. Und ich glaube, die wollen das jetzt einfach so beschleunigen, dass sie mit der dritten Staffel dann quasi diese ganze Wild Hunt-Thematik ansprechen können, sodass sie quasi in die Geschichte des dritten Spiels kommen, ohne da jetzt ewig aufbauen zu müssen.
Ja, das kann schon sein, aber ich verstehe nicht, warum sie sich nicht einfach mehr Zeit nehmen, also auch für die einzelnen Folgen. Also warum wird die ganze Serie ab Folge 2 so durchgerusht? Aber die erste Folge nehme ich mir ultra lang Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, die es so in der Form nicht mal gibt. In dem, also diese ganze Story mit dem diesem Horrorhaus Neverland. Die gibt es zwar, aber da kommt Ciri nicht vor. Das ist so eine Kurzgeschichte aus Band 1 und die braucht es ja eigentlich nicht. Also die hat ja keinen Einfluss auf irgendwas. Die ist einfach nur da und die braucht eine ganze Folge. Und dann habe ich, glaube ich, nur mehr 5 Folgen sonst oder ich glaube 6 Folgen hatte die Staffel oder so. Oder hatte sie 7 oder 8 Folgen, keine Ahnung. Jedenfalls wurden dann der Rest von der Serie total zusammengestaucht, um eine belanglose Handlung reinzubauen. Und am Ende mache ich den Darth Vader Reveal, wo ich sage, okay, und übrigens ihr Vater ist der Emperor.
Ja.
Warum? Das ist in dem Buch das allerletzte, was man erfährt. Und da droppe ich das einfach so am Ende von der Staffel, ohne irgendwas aufzubauen, ohne irgendeine Spannung mitzunehmen. Ich hau diesen revealenden Hallo, ich bin dein Vater-Moment weg für nichts.
Ja, klar.
Verstehe ich nicht. Also,
hätte man vieles besser machen können, auf jeden Fall. Aber ich fand es jetzt nicht katastrophal. Also ich würde die zweite Staffel definitiv nicht als katastrophal bezeichnen.
Ah, ich schon. Also wie gesagt, wenn du natürlich keinen Background hast, dann okay, verstehe ich. Aber ich bin jetzt nicht mega deep drin, aber als jemand, der das halt gerade gehört hat, finde ich halt die Alternative so viel besser.
Ja,
und
ja,
wie gesagt, klar. Ich finde es einfach nicht gut, alle Fans jetzt gegen den Kopf zu stoßen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach so, weil ich als Drehbuchautor jetzt diese Idee habe. Ja, Dann kann ich auch eine andere Serie machen, die nenne ich halt dann da irgendwas und dann mache ich das da rein.
Funny Story, manche viele Fans, die sich die Halo TV-Serie angesehen haben, die schreiben auch sehr, sehr grobes Feedback und schreiben, dass die Leute, die Drehbuchautoren, einem wahrscheinlich irgendwie aus der Schublade irgendeine Science-Fiction-Story genommen haben und einfach Halo drüber gestülpt haben und jetzt ist das einfach so, wie es ist. Und keine Ahnung. Also, ja, ich kann deinen Frust nachvollziehen. Also, für mich ist Halo TV-Serie wahrscheinlich das, was die zweite Staffel von Witcher für dich ist. Ja. Ja, okay. Ich meine, wenn es genauso frustrierend ist wie bei der Halo TV-Serie, dann kann ich es nachvollziehen, dass man das halt katastrophal findet.
Ja, wie gesagt, also für mich, ich kenne die Halo Story nur eben aus dem Song von Dame. Daher kenne ich auch einige Namen.
Okay.
Aber die Story an sich kenne ich nicht. Ich merke halt nur, dass es seinen Helm andauernd abnimmt. Das habe ich auch gelesen, dass es nicht sehr gut ankommt, weil es keinen Sinn ergibt. Das machen sie bei Mandalorian, finde ich, besser. Aber ich habe noch nicht weit genug geschaut, um zu sagen können, dass es schlecht ist. Ich weiß nur, in Folge 1, das CGI, also die haben da dürften da mehr Budget reingesteckt haben, war ganz, ganz schlimm. Also wirklich so auf 2005-Niveau oder so. Oder, ja. Und
Okay.
das ist einfach nicht schön. Aber darum, schau dir Yellowstone an. Die Serie ist einfach geil. Die hat richtig coole Momente. Die nimmt sich Zeit, die ist atmosphärisch. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute
Perfekt.
und sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Bros Before Midnight.
Perfekt.
Spricht über irgendwas.
Genau.
Vielleicht auch mal
Dann
mit einem Gast.
teasest du schon an.
Genau. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon stattfinden wird, aber es wird in den nächsten Folgen einen Gast geben und wir sind schon sehr gehypt.
Ganz genau.
Super. Dann danke für heute, Nick. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.
Ciao.